würde dann jetzt mit den Prayern weitermachen. Wir haben Video, aber vielleicht ist die Verbindung stabiler, wenn ich das Video ausmache. Und ich glaube, ihr habt alle auch schon euer Mikro ausgemacht. Okay, alles klar. Ich mache jetzt mal, ich stoppe das Video. Here is the great earth, filled with the smell of incense, covered with a blanket of flowers, the great mountain, the five continents, wearing a jewel of the sun and moon. In my mind, I make it the paradise of a Buddha, and I offer it all to you. Dham Guru Ratna Mandalakam Niryatayami. Again, here is the great earth, filled with the smell of incense, covered with a blanket of flowers, the great mountain, the four continents, wearing a jewel of the sun and moon. In my mind, I make them the paradise of a Buddha, and I offer it all to you. By this deed, may every living being experience the pure world. Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami. I go for refuge to the Buddha, the Dharma, and the Sangha until I achieve enlightenment. By the power of the goodness that I do in giving and the rest, may I reach Buddhahood for the sake of every living being. I go for refuge to the Buddha, the Dharma, and the Sangha until I achieve enlightenment. By the power of the goodness that I do in giving and the rest, may I reach Buddhahood for the sake of every living being. I go for refuge to the Buddha, the Dharma, and the Sangha until I achieve enlightenment. By the power of the goodness that I do in giving and the rest, may I reach Buddhahood for the sake of every living being. Okay, meine Lieben, heute beschäftigen wir uns mit einem Text von Jetsun Kapa und zwar aus der Perspektive der höchsten Schule des Buddhismus. Bisher haben wir uns mit Abhidharma beschäftigt und diese Schule, Abhidharma, gehört zum Hinayana-Weg. Wir unterscheiden zwischen Mahayana und Hinayana. Und ich würde sagen, dass sich die beiden Pfade hauptsächlich durch die Sichtweise zur Leerheit unterscheiden und dem Ziel, das der jeweilige Pfad hat. Im Mahayana, zu dem unsere Übertragungslinie gehört, ist das Ziel, die vollkommene Erleuchtung zum Wohle aller Wesen zu erlangen. Im Hinayana gibt es zwei Schulen, die Vaibhashikas, dazu gehört auch die Abhidharmakosha und die Sautantrikas. Und im Mahayana gibt es zwei Schulen, wobei die zweite Schule wiederum in zwei aufgeteilt ist. Die erste Schule ist Mind-Only, die Nur-Geist-Schule oder Chittamatra. Und die zweite Schule ist die Middleway-Schule, die Schule des mittleren Weges oder Madhyamaka. Diese zweite Schule, Madhyamaka bzw. Schule des mittleren Weges, wird unterteilt wiederum in zwei Schulen, nämlich Madhyamaka Svatantrika und Madhyamaka Prasangika. Madhyamaka Prasangika ist die höchste Schule des Buddhismus und unsere Übertragungslinie gehört dazu. Berühmte Vertreter dieser Schule sind natürlich neben Jetsun Kapa auch Meister Shantideva und Meister Chandrakirti oder die Dalai Lamas. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben vier Schulen. Die Vaibhashikas und Sautantrikas gehören zum Hinayana. Chittamatra und Madhyamaka gehören zum Mahayana. Madhyamaka wird ebenfalls noch einmal unterteilt in Svatantrika und Prasangika. Madhyamaka Prasangika ist natürlich die höchste Sichtweise und alle Traditionen des tibetischen Buddhismus gehören dazu. Ich habe euch auch eine Mail geschickt, die habt ihr bestimmt alle schon gesehen, wo ich das einfach nochmal aufgeschrieben habe, weil mich hat das am Anfang total verwirrt, diese verschiedenen Schulen und zu welchem Pfad gehören sie nun und so weiter. Heute, also im Gegensatz zu den bisherigen Unterrichtsstunden, studieren wir aus der Perspektive der Madhyamakas, Middleway bzw. der Schule des mittleren Weges. Aber nicht unserer Schule, der Prasangika, sondern wir schauen uns die Erklärung der Chittamatras an, die wir auch als Prasangikas akzeptieren und zum größten Teil teilen.
Ebenso wie die anderen Schulen die Sichtweise der Chitamatras zum Thema, wie Karma in unserem Geist funktioniert und wie es aufbewahrt wird, akzeptieren. Es gibt einen kleinen, aber natürlich dann auch wieder entscheidenden Unterschied zu unserer Sichtweise und darauf werden wir später noch eingehen. Im Reading greift Jetsong Kapa Ideen der Chitamatras oder Mind-Only-School auf, verifiziert einige Punkte und bereinigt die Sichtweise. Das Buch von Jetsong Kapa, mit dem wir uns heute beschäftigen, heißt Uma Gongpa Rapsel. Das ist übrigens der Grund, warum Uma Thurman Uma heißt. Ihr Vater Robert Thurman ist ein hingebungsvoller und berühmter Buddhismusgelehrter und soviel ich weiß, hat er mit Geshe-la bei Ken Rinpoche studiert. Uma Gongpa Rapsel oder The Total Illumination of the Real Intent of the Middle Way. Von Jetsong Kapa. Wie sind die Daten von Jetsong Kapa? Wann hat er gelebt? Wer weiß es? Eine Frage an euch. Kennt jemand
die? Geburtsjahr war doch 1391, glaube ich, ne?
Ja, genau. Also es, du hast nicht ganz getroffen. Das, die 1.9 ist mit 14.19 das Todesjahr und ja. Geboren wurde er 1357.
Okay.
Danke. Ja, genau. Also der Treffer war schon mal ziemlich gut. Ziemlich nah. Okay, ich muss einmal gucken. Aber es sieht aus, als seien noch alle da. Es ist gut. Also 1357 bis 1419. Das Thema ist, wie Karma in unserem Geist funktioniert und wie es aufbewahrt wird, bis es reift. Die Mind-Only-School, auf Deutsch heißt es tatsächlich nur Geistschule, auf Sanskrit eben Chitamatra, heißt auf Tibetisch Semtsampa. Geshe-la war total begeistert, als er das erste Mal diese Präsentation gehört hat, weil es so viel zur Wirkweise von Karma im Geist erklärt und deshalb ist die Klasse heute sehr wichtig. Angenommen, wir haben ein Karma geschaffen, indem wir jemanden angeschrien haben. Wenn wir das Resultat erleben, was wird passieren? Wir haben jemanden angeschrien. In welcher Form kommt das zu uns zurück? Wieder eine Frage an euch.
Wir werden auch angeschrien.
Genau. Und zwar nicht einmal, sondern wir erleben das vielfach. Und die Frage ist, was passiert genau in diesem Moment, in dem uns jemand anschreit? Hier gibt es drei Elemente, die beteiligt sind und ihr habt eine Skizze davon in den Class Notes. Erstens das Bewusstsein. In unserem Gehirn gibt es das Bewusstsein für das, was wir wahrnehmen. Zum Beispiel, was wir sehen. Consciousness of the eye. Wir sind uns jedes Mal, wenn unsere Augen Formen und Farben wahrnehmen, dessen bewusst. Das ist damit gemeint. Die Bewusstheit dessen, was wir über unsere Sinne aufnehmen. Zweitens, das Sinnesorgan. Wir haben das Sinnesorgan Auge. Zum Beispiel, mit dem wir Daten wahrnehmen über die Nervenzellen und Fotorezeptoren und so weiter. Und diese Daten werden dann über Nervenbahnen ans Hirn weitergeleitet. Und drittens die Daten. In unserem Beispiel sehen wir das rote, verzerrte Gesicht von jemandem, der uns anschreit. Farben und Formen. Und mit diesen Daten arbeitet unser Gehirn. Es nimmt erstmal wahr. Rotes, verzerrtes Gesicht vor uns zu sehen. Noch keine Interpretation. Es ist der erste Moment unserer Wahrnehmung. Die Mind-Only-School sagt nun, es gibt ein zusätzliches Bewusstsein, ein Basisbewusstsein, in dem alle karmischen Samen gesammelt und aufbewahrt werden. Dort bleiben sie, bis die Zeit für sie gekommen ist, zu reifen. Und dieses Basisbewusstsein heißt Kunshi. Kunshi ist das Basisbewusstsein für alle karmischen Samen nach der Mind-Only-School. Da sitzt also ein kleiner karmischer Same, der wächst und beginnt in ein Resultat, in ein Erlebnis zu reifen. Der Name für diesen geistigen Samen ist Bakchak. Irgendwie kann man sich das Wort gut merken. Also Bakchak ist geistiger Same. Der Bakchak, der karmische Same, verbleibt im Kunshi, dem Basisbewusstsein, bis er in ein Erlebnis reift. Der Bakchak erzeugt das Bewusstsein eines roten, verzerrten Gesichts. Das Basisbewusstsein Kunshi ist der Ort, an dem die Bakchaks sind. Und der Bakchak verändert das Kunshi in das, was wir als unser Auge wahrnehmen. Es ist alles Bewusstsein. Es gibt keine Formen außerhalb dieses Bewusstseins. Das sagt die Mind-Only-School. Jedes Mal, wenn wir etwas sehen, sehen wir unser eigenes Bewusstsein, das die entsprechende Form angenommen hat. Wir sehen immer nur unseren Geist. Es gibt keine äußeren Formen, nur Geist. Also dieses Beispiel bezieht sich auf das Sehen, aber das gilt natürlich für alle anderen Bewusstseinsformen ebenfalls. Ohr, Nase, Zunge, Körper und Geist. Und mit Geist meint man hier das Bewusstsein für die eigenen Gedanken. In der Nur-Geist-Schule bedeutet Leerheit, dass ein und derselbe karmische Samen, der in unserem Basisbewusstsein reift, alles erschafft. Ein karmischer Same erschafft das Bewusstsein, das eine verärgerte Person wahrnimmt, das Auge, das eine verärgerte Person sieht und die verärgerte Person selber. Es gibt keinen weiteren Samen und keine andere Substanz. Das Wahrnehmen und das Objekt, das wir wahrnehmen, entstammen einem karmischen Samen. Und das bedeutet nur Geistschule. Die sagen, es existiert nichts außerhalb des Bewusstseins. Kollektives Karma bedeutet dabei, dass immer wenn wir zusammen mit anderen etwas tun, wie zum Beispiel heute zusammen zu studieren, werden wir künftig zusammen ein Resultat erfahren. Jeder in Deutschland hat das Karma, in einem der reichsten Länder der Erde zu leben. Wenn wir sterben oder ins Ausland ziehen, haben wir dieses Karma verloren. Das erschaffene Phänomen ist vorüber, könnte man sagen. Das Karma hat sich erschöpft. Also nochmal. Der Sehende und das, was er sieht, kommen vom gleichen karmischen Samen. Der Sehende ist unser Bewusstsein. Was er wahrnimmt, ist unser Auge bzw. der Sehsinn und gleichzeitig das Objekt, das wir sehen. Ob das ein positives oder ein negatives Erlebnis ist, hängt von unseren Handlungen ab. Durch unsere Handlungen kreieren wir entweder eine wütende Konfrontation oder einen guten Freund. Unsere Wahrnehmung von allem, was ist, vom gesamten Universum, ist unser Bewusstsein, das unser Bewusstsein wahrnimmt. Und das ist der Grund dafür, dass wir die Erleuchtung erlangen können. Wenn wir die richtigen Bakchaks in unserem Kunshi erzeugen, dann erfahren wir uns selber als unsterbliche Weisheitswesen in einem Paradies. Der Weg zur Erleuchtung ist, die richtigen Samen in unseren Geist zu pflanzen. Also das genügt nicht, uns selbst als Gottheit zu visualisieren, denn die Bakchaks reifen in eine andere Realität. Unsere Bakchaks müssen von gleicher Art sein wie das Ergebnis immer. Nicht nur die Gedanken, sondern auch Rede und Handeln. Deshalb ist ethisches Handeln die Basis der Erleuchtung. Wenn ein Bakchak einmal gereift ist, können wir das nicht mehr ändern. Da nützt uns auch das Visualisieren nichts. Wenn man uns anschreit, ist das eine unangenehme Erfahrung. Daran ändern wir nichts mehr. Was wir aber tun können in diesem Moment, ist, uns auf friedvolle Weise zu verhalten, um damit unsere Zukunft friedvoller zu erschaffen. Aber den Samen, der gerade reift, den können wir nicht mehr verändern. Da müssen wir warten, bis er vergeht. Und das tut er. Das tun alle Samen im Samsara. Ich muss einmal noch gucken, ob alle da sind. Ich habe nämlich hier gerade auf meinem Handy einen Call. Könnt ihr einmal kurz eine Rückmeldung geben, ob ihr alle da seid?
Ich bin da.
Ich bin auch.
Ich bin auch.
Okay. Ja, Tanja ist auch da.
Bin auch.
Okay. Okay. Dann kann ich jetzt höchstens nochmal versuchen, Dirk hinzuzufügen. Kleinen Moment.
Nee. Ist aber schon die ganze Zeit nicht da.
Der ist nicht da. Okay, gut. Na, dann, wer auch immer das jetzt war, der muss sich mit dem Recording begnügen.
Silvia, kannst du nochmal sagen, unser Bewusstsein war, was unser Bewusstsein ist? Hast du das so gesagt oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, also unser Bewusstsein nimmt nur Bewusstsein wahr. Das ist das, was die Nur-Geist-Schule sagt.
Okay.
Alles, was sich uns zeigt, ja, ob das jetzt unsere Sinnesorgane sind oder die Objekte der Wahrnehmung, sind in unserem Bewusstsein gereifte Samen, beziehungsweise Samen, die das Bewusstsein prägen, dieses Kunshi prägen, damit es uns auf diese Weise erscheint. Das ist Mind Only. Okay, lasst uns das noch einmal zusammenfassen. Was sehen wir wirklich, wenn wir zum Beispiel auf einen Computer schauen? Nach der Mind Only School. Ja? Wir sehen Kunshi, das sich uns durch den Einfluss eines karmischen Samen als Wahrnehmende, als Sinnesorgane und als Computer zeigt. Bewusstsein schaut auf Bewusstsein, das sich in einer bestimmten Form darstellt. Mind Only School. Wie also wird ein Same gepflanzt? Wie entsteht ein Bakchak? Angenommen, wir schreien jemanden an. Wenn wir damit aufhören, wird die Energie der Handlung in Form von einem Bakchak in unserem Kunshi, in unser Kunshi transferiert. Wir können auch von Prägung sprechen. Wenn wir aufhören mit dem Schreien, ist eine Prägung entstanden, die in Form eines karmischen Samens, einer Blaupause für ein künftiges Ereignis im Kunshi abgelegt wird. Ein Bakchak ist ein energetisches Potenzial, das in unserem Bewusstsein abgelegt wird. Bakchak, karmischer Same. Energetisches Potenzial, das in unserem Bewusstsein abgelegt wird. Und das sich in jedem Moment verändert und fortsetzt, wie alles andere auch, wie jede Zelle unseres Körpers. Das ist nur ein Hinweis auf alles verändert sich. Auch Bakchak ist a changing thing. Selbst wenn es erstmal für eine geraume Weile im Kunshi reift, ja, ihr erinnert euch an diese Zeit des Reifens, die jeder karmische Same braucht, ändert es sich dennoch von Augenblick zu Augenblick, wie jede Zelle unseres Körpers. Was die Natur des Bakchaks in unserem geistigen Strom verändert oder beeinflusst, ist zum einen unsere Motivation, zum anderen das Objekt, gegenüber dem wir die Handlung begangen haben und ob wir es bereuen oder bereinigen und so weiter. Oder wenn wir während der Handlung unsere Haltung dazu verändern, entsteht auch ein anderer Same. Wenn wir zum Beispiel uns bewusst werden, oha, ich verhalte mich ja, als gäbe es einen self-existent Boss, der mich anschreit, und ich versuche, meine Reaktion zu stoppen, dann ist der Same natürlich auch von anderer Beschaffenheit. Aber wenn wir jemanden anschreien, wird es ein Ergebnis produzieren, bei dem wir angeschrien werden. Eine unangenehme Handlung resultiert in eine unangenehme Erfahrung. Wir erleben uns selber, wie wir eine Handlung begehen. Zum Beispiel auch etwas Heilsames, egal was. Ja? Diese Wahrnehmung pflanzt einen Samen in unseren Geist, einen Bhakchak. Der Bhakchak reift in ein Resultat. Deshalb ist unsere Motivation so wichtig. Nach einem starken karmischen Objekt, also wem gegenüber wir handeln, ist das die stärkste Komponente. Unsere Motivation, warum wir etwas machen. Unsere Wahrnehmung von dem, was wir tun, jemanden zu helfen oder jemanden zu verletzen, bestimmt hauptsächlich das Wesen des Bhakchaks. Wir sprechen darüber noch genauer in Klasse 7. Also in der Mind-Only-School geht man davon aus, dass sich alles in unserem Bewusstsein abspielt. Das wir wahrnehmen und das, was wir wahrnehmen. Aber ist es deshalb weniger real? Ist es nicht. Ist es auf gar keinen Fall. Und im Gegenteil. Und das ist sehr wichtig, dass wir das wirklich tief verstehen. Geshe-la weist immer wieder genau darauf hin. Denn das bedeutet Middle Way, der mittlere Weg. Wir begeben uns nicht auf die falsche Spur des Fatalismus. Och, ist ja eh alles egal, weil es sich nur in unserem Bewusstsein abspielt. Es spielt keine Rolle. Uns geschieht etwas Unangenehmes. Der Zahnarzt tut weh. Die Einfahrt stinkt. Der Mann betrügt uns. Fanatiker ziehen in den Krieg. Die Baustelle macht einen Höllenlärm. Die Kinder streiten. Egal was, wir leiden. Das ist unsere Realität und die Realität anderer. Der wichtige Punkt dabei ist, dass wir verstehen, wie es funktioniert und dadurch das Leiden beenden können durch unser Handeln. Okay, also bis hierhin, bis zu diesem Moment, haben wir über die Sichtweise der Mind-Only-School gesprochen. Unsere Schule, die höchste der vier Schulen, ist die Madhyamaka Prasangika-Schule. Und akzeptiert das meiste dieser Erklärungen. Es gibt jedoch einige Abweichungen, die wir uns jetzt einmal anschauen werden. Wir sprechen also ab jetzt aus Sicht der Madhyamaka Prasangikas, auf Englisch Middle Way Consequence School. So, und in dieser Schule verneinen wir die Existenz des Basisbewusstseins. Wir sagen, es gibt kein Kunshi. Die Bhakchaks bleiben in unserem Geistkontinuum oder Geiststrom, also unserem Stream of Mind. Wahrscheinlich ist Geistkontinuum die bessere Übersetzung. Meister Chandrakirti und Jetsun Kapa kritisieren die Titamatras für deren Idee des Kunshi. Wir haben das Karma, den Bhakchak, uns selber wahrzunehmen. Die Person, für die wir uns halten, bis auch dieses Karma zu Ende geht, vielleicht durch Demenz oder durch unseren Tod. Etwas, das wir als unsere Identität erachten, durch all die Veränderungen hindurch in einem Leben. Und in diesem Kontinuum des Selbst, in diesem individuellen Geistkontinuum, residieren die Bhakchaks. Geht man noch tiefer, dann gibt es eine Unterscheidung in der Madhyamaka Prasangika-Schule zwischen dem Geistkontinuum und dem Selbst, das ein Label ist, das wir auf dieses Kontinuum anwenden. Und für die Hausaufgaben wäre eine gute Antwort, dass Bhakchaks nach Ansicht der Prasangikas ein Teil des Geistkontinuums sind, das wir als Selbst labeln. Im Reading zu dieser Klasse ist ein berühmter Vers, ein Sutra, das der Buddha als Antwort auf eine Frage Upalis gegeben hat. Das solltet ihr lernen als Teil der Hausaufgabe, und in der Essenz heißt es, dass auch der Himmel oder das Paradies von unserem Geist erschaffen werden. Und dann gibt es ein Zitat von Meister Shantideva aus der Bodhicayavatara, wo er sagt, die Hölle wird von deinem Geist erschaffen. Niemand anders als wir selber erschaffen Himmel und Hölle. Und das bedeutet nicht, dass wenn wir schlechte Laune haben, die Welt einfach dunkel und böse aussieht, sondern das heißt, dass es tatsächlich eine Welt gibt, in der Wesen für Millionen Jahre fürchterliche Qualen erleiden müssen. Und das ist die Hölle, die wir mit unserem Geist erschaffen. Wenn wir Buddhisten davon sprechen, dass die Reiche, in denen wir leben, egal ob unsere Welt, wie wir sie in diesem Leben erfahren, oder Himmel oder Hölle oder alles, was dazwischen oder darüber hinaus liegt, von unserem eigenen Geist kommt, dann meinen wir, durch unsere Konzepte, mit denen wir alles labeln. Der tibetische Name für diesen Prozess des Labelns oder in Begriffe kleiden ist Tokpe Taktsan. Made up by your own conceptions. Entstanden durch unsere Konzepte oder Konstruktion. Die Sichtweise der Prasangikas ist: The world is just what you label it. Die Welt ist nur dein Konstrukt. Und der große Unterschied zur Mind-Only-School ist, dass die sagen, du schaust auf deinen eigenen Geist, der sich dir als verärgerter Chef zeigt. Wir Prasangikas sagen, wir labeln etwas als verärgerten Chef. Geshe-la legt großen Wert darauf, dass wir diesen Unterschied erfassen. Es hilft uns selber darüber nachzudenken und mehr zu durchdringen, wie Karma funktioniert. Und es ist ein großes Glück, dass wir Teachings in dieser Tiefe und Akkuratesse erhalten. Es ist unser sehr gutes Karma. Darüber können wir uns sehr, sehr freuen und uns echt auf die Schulter klopfen. Mind Only sagt, alles kommt von einem karmischen Samen und verändert Kunshi in Wahrnehmung, Wahrnehmenden und das Objekt der Wahrnehmung. Alles ein Same in unserem Geist, der sich selber sieht. Prasangika sagt, nein. Es gibt Anzeichen für einen verärgerten Chef. Teilchen und Farben, die aussehen wie ein verärgerter Chef. Rote Gesichtsfarbe, Schweiß, Laute, die wir labeln, auf die wir einen Begriff projizieren, nämlich verärgerter Chef. Aber wenn wir uns nun die einzelnen Teile anschauen, dann erkennen wir, dass auch diese Teile wieder in Teile unterteilt werden können, und zwar unendlich oft. Wir finden immer Teile der Teile. Sobald wir einen Teil identifiziert haben, gibt es einen rechten Teil und einen linken Teil. Ein Teil oben, ein Teil unten und so weiter. Das ist eine Form der Meditation über die Leerheit. Die Suche nach einem ultimativen Teil, das existiert, ohne dass ich es labeln würde. Und das finden wir nicht, können wir nicht finden, weil es nicht existiert. Und unsere Schule, die Madhyamaka Prasangika, sagt, lass es sein, du musst nicht weitersuchen. Es gibt Anzeichen. Rote Gesichtsfarbe, Schweiß, Lautstärke, das reicht. Das ist unsere Realität. Und deshalb ist der verärgerte Chef real. Teilchen und Farben, und ich labele diese als verärgerten Chef. Er ist real, er verletzt mich, er kann mich rausschmeißen, er kann mir Weihnachtsgeld zahlen oder mich beleidigen. Ja? Wir können nicht seine Existenz verneinen, unsere Welt funktioniert so. Also belassen wir es dabei. Nun kommt die wichtigste Frage. Die Labels, das Konzept, das wir auf diese Teilchen projizieren, Woher kommen die? Warum interpretieren wir Rot, Ton, Wasser als verärgerten Chef? Was zwingt uns dazu, genau dieses Konzept zu projizieren? Eine Frage an euch.
Die Backchucks.
Genau, die Backchucks, das Karma, ein Backchuck, exakt. In diesem Moment reift ein bestimmter karmischer Same und der zwingt uns dazu, etwas auf eine ganz bestimmte Weise wahrzunehmen. Und in diesem Moment ist es nicht möglich, diesen Backchuck zu verändern. Es ist zu spät, denn er ist schon am Reifen. Das ganze Spiel ist, dass wir versuchen, andere, neue und heilsame Backchucks zu erschaffen und die alten, die uns verletzen, möglichst bereinigen und unser Bestes tun, um möglichst keine neuen, unheilsamen, karmischen Samen zu kreieren. Gerade in diesen Situationen, in denen die alten, unangenehmen Dinger reifen. Das ist das Spiel. Ruhig und freundlich bleiben und uns freuen, dass ein alter, unangenehmer Backchuck gereift ist und aus unserem Geistkontinuum verschwunden ist. Das müssen wir dann nicht mehr erleben. Wie ein Eiterpickel, ja, der aufgegangen ist. Wir sollten nicht dran rumdrücken, damit er sich nicht entzündet. Also die eigentliche Unterscheidung zwischen gutem und schlechtem Karma ist, ob uns das Ergebnis verletzt oder glücklich macht. Es gibt keine äußere Instanz, die uns in den Himmel oder in die Hölle schickt, sondern das sind nur unsere eigenen Handlungen der Vergangenheit, die bestimmen, welche Welt wir wahrnehmen. Noch einmal kurz zurück zum Begriff Mind-Only, die diese Schule, die Mind-Only School, auf die Weise interpretiert hat, dass Geist immer nur Geist wahrnimmt oder Bewusstsein immer nur Bewusstsein. Und sie fordern die Prasangikas heraus und sagen, was soll der Buddha denn sonst gemeint haben, wenn er sagt, alles ist Geist? Und die zwei Antworten der höchsten Schule, die auch in den Hausaufgaben abgefragt werden, lauten zum einen, dass alle Welten von Karma erschaffen werden und nicht von einem Schöpfergott. Das ist die erste Antwort. Alle Welten werden von Karma erschaffen und nicht von einem Schöpfergott. Und zum anderen, dass Geist die eigentliche Quelle aller Universen ist, durch das Erschaffen und Reifen von Karma. Das hat der Buddha gemeint mit alles ist Geist. Zwei Antworten, die das Gleiche aussagen. Eine negativ formuliert, was es nicht bedeutet. Die Welt ist also nicht die Kreation eines grausamen Schöpfergottes, der sagt, oh, heute lasse ich mal ein paar Bomben in Gaza explodieren. Und die andere Aussage ist positiv formuliert. Der Geist erschafft Karma und lässt es reifen, so wie es in den 12 Gliedern des abhängigen Entstehens dargestellt wird. Es beginnt mit Unwissenheit. In der nächsten Klasse gehen wir näher darauf ein, wie daraus Karma entsteht, aus dieser Unwissenheit. Das ist also, was Buddha wirklich meinte, mit alles ist Geist nach unserer Schule. Die wichtigste Frage, die wir uns immer stellen sollten im Zusammenhang mit den Teachings ist, was hat das mit mir zu tun und welchen praktischen Nutzen hat dieses Wissen für mich? Uns wurde erklärt, wie Karma in unserem Geist entsteht, durch unsere Handlungen und auf welche Weise es zu uns zurückkommt. Und wenn wir das verstanden haben, können wir nicht mehr ignorieren, wie wir denken, reden und handeln, uns selbst und auch anderen gegenüber. Wir müssen uns darin schulen, uns selber genau zu beobachten. Und mit diesem Wissen gibt es keine Ausflüchte mehr. Wir wissen, dass wir uns selbst beobachten. Wir sind immer dabei. Immer, wenn wir was Negatives tun oder was Positives tun. Und wir wissen, dass ein Backchuck damit in unserem Geist gepflanzt wurde. Und es ist nicht so einfach, diesen Backchuck aus unserem Geist wieder rauszukriegen. Also sollten wir unser Bestes tun, um eine schönere Welt zu kreieren. Lasst uns möglichst die 10 heilsamen Handlungen einhalten. Wir lernen noch, wie Karma bereinigt wird, aber es ist nicht so einfach. Und der hauptsächliche Teil der Bereinigung ist, dass wir es nicht mehr tun. Aber das kommt dann in Klasse 11. Okay, meine Lieben, das war's für heute. Zeit für Fragen.
Ja, ich habe eine Frage. Und zwar also, wer erschafft denn die Samen? Also wenn selbst das eigene Ich oder die Empfindung von einem eigenen Ich auch nur ein Same ist. Also wer ist denn letztendlich da, der irgendwas schafft?
Das ist die große Frage.
Die wurde aber bisher nicht, oder ich habe es nicht verstanden, dass die beantwortet wurde.
Die wurde so auch nicht beantwortet, aber das ist etwas,
okay.
Was wir sagen, es gibt einen unendlichen Geistesstrom, der seit unendlichen Zeiten existiert. Und jede Bewegung...
Der mit uns aber erstmal nichts zu tun hat, ne? Also das sind ja nicht wir. Also der ist ja erstmal ohne Ich. Da ist irgendwie so ein Geistesstrom.
Genau. Und jede Bewegung dieses Geistes, dieses Geiststroms, ja, in diesem Geiststrom erschafft einen Bhakchak. Und diese Bhakchaks reifen in bestimmte Individuen, in Wesen, in Menschen, in Tiere, in Hungry Ghosts, in Götter. Und wir alle waren unendlich oft in all diesen Erscheinungsformen. Und letztendlich hört dieses Rad nur auf, wenn wir es schaffen, das Rad des Leidens zu verlassen und zu einem Buddha werden oder zu einem erleuchteten Wesen, wie auch immer das dann heißt oder gelabelt wird.
Ja, ich glaube, ich muss über meine Frage noch ein bisschen mehr nachdenken, dass ich die präziser stellen kann. Also irgendwo habe ich das Gefühl, ist so eine grundlegende Sache, die ich hier nicht verstehe. So, also weil jetzt so, klar, dass es irgendwo so einen Speicher gibt und dass je nachdem, wie ich handle, dass da die Samen abgelegt werden, das klingt alles so schön in so Boxen verpackt, das kann ich mir gut vorstellen, aber halt nur, wenn ich davon ausgehe, da ist so eine Instanz namens Boris und der handelt halt aus einer bestimmten Motivation und so weiter. Mhm. Aber wir haben ja gerade, so habe ich es verstanden, schon gelernt, dass auch, dass ich selbst nur ein Same ist. Und
das
dann frage ich mich so, wer handelt da irgendwo wie eigentlich? Manchmal denke ich, da hat noch nie jemand gehandelt, alles geschieht nur. Aber
da hat noch nie.
Auch,
ja.
Also auf jeden Fall. Verstehen.
Ja. Also auf jeden Fall ist das. Denk da nochmal drüber nach. Das ist ein.
Das tue ich schon seit Jahren.
Bist du nicht alleine mit?
Darf ich ganz kurz was sagen?
Ja.
Herzlichen Dank.
Sorry, jetzt ist gerade
wo ich deine Frage hat mir so eine große Erleuchtung jetzt gerade gebracht. Ich habe mir diese Frage nämlich noch nie gestellt, so auf den Punkt gebracht. Aber im Grunde genommen hat mich das auch immer interessiert und ich habe jetzt die Antwort. Ich habe gedacht, ich kann jetzt dazu was sagen, aber ich kann es nicht in Worte fassen. Aber ich bin für mich jetzt so glücklich und so erleichtert. Ich weiß, dass du das geschafft hast. Vielen, vielen Dank.
Ja, dein Bhakchak vermutlich. Ja.
Ja, es gibt auch eine Meditation dazu, dass wir erstmal dieses Selbst, von dem wir so überzeugt sind, dass es das ist, was das Karma erschafft, ja? Dass wir uns auf die Suche nach diesem Selbst begeben und dabei feststellen, dass auch das keine inhärente Natur hat. Und das ist ein großes Thema.
Vasilia?
Ja?
Du hast gesagt, Faktor, es gibt einen unendlichen Geistesstrom, ja, der sozusagen jetzt niemandem individuell zugeordnet ist, sondern das ist ein Geistesstrom. Habe ich das richtig verstanden?
Nein, also es ist nicht so, dass es gibt einen Geist, also einen gemeinsamen Geistesstrom, das ist es nicht, sondern die Petra in ihrem vorherigen Leben, Joe und davor Mathilde und davor vielleicht ein Einhorn und dann eine Göttin und so weiter und so weiter. Das ist ein Geiststrom.
Okay, also das heißt, wenn ich sage, jetzt bin ich Petra, oder ich war vorher schon Millionen Mal inkarniert in irgendwelchen anderen Formen, dann ist das sozusagen der Geistesstrom, aus dem diese verschiedenen Wesen, die aber meine Vorläufer waren, sozusagen dem zugeordnet sind.
Genau, genau. Wenn, uns, wenn wir zum Beispiel in so ein Land und in so einen gesunden Körper und mit den Möglichkeiten, die wir alle miteinander haben, ja, auch dem Dharma zu begegnen und den tollen Lehrern zu begegnen und so weiter, dann können wir unserem Joe aus dem letzten Leben gratulieren und dankbar sein, ja, weil das ist das Ergebnis von gutem Karma aus früheren Existenzen.
Okay, und wenn ich jetzt durch gute Handlungen wieder sozusagen diese Bhakchaks erschaffe, dann legen die sich wieder ab in meinem individuellen Geistesstrom sozusagen.
Genau.
Okay.
Genau. Aber das ist also fast. Das klingt mir jetzt fast zu langsam, weil das ist ja jeder Augenblick. In jedem Augenblick haben wir 65 Eindrücke. Mhm. Und jeder Eindruck ist ein Bhakchak sozusagen, eine Prägung des Geistes. Mhm. Und er wächst und reift in eine Vielfältigkeit. Wir müssen uns nur mal umschauen in unserer Welt, wie vielfältig das ist, was wir da alles sehen.
Ja. Das heißt, viel läuft wahrscheinlich auf einer unbewussten Ebene.
Sehr viel, ja, genau.
Ich hätte auch noch eine Frage.
Na klar.
Also ist der Unterschied zwischen dem Speicherbewusstsein... Hallo?
Ja.
Ah, ich hatte gerade irgendwie eine Störung. Ja. Also zwischen dem Speicherbewusstsein und dem Geistesstrom ist mir gar nicht so klar. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, der Geistesstrom selbst, der auch irgendwie ein Behälter ist.
Ja, also ich glaube, der wesentlichere Unterschied, also die Prasangikas sagen, es gibt diesen Kunshi, dieses Kunshi gibt es nicht. Das impliziert natürlich, dass was die Mind-Only-School sagt, die sagt, okay, alles, was wir erleben, also selbst der Wahrnehmende, das Sinnesorgan, mit dem wir waren, aber auch das, was wir, das Objekt, das wir wahrnehmen, ja, das ist ein Teil des Kunshis. Also laut Mind-Only-School formiert sich Kunshi in einen schreienden, brüllenden, verärgerten Chef. Und das sagen wir nicht, die Prasangikas.
Ja.
Wir sagen, in unserem Geist, mit unserem Bewusstsein, nehmen wir diese äußeren Anzeichen, was weiß ich, rot, verzerrtes Gesicht, Laute und so weiter wahr. Und unsere Bhakchaks, die erfordern, dass wir das auf eine bestimmte Weise labeln.
Ja,
okay. Das ist der Unterschied.
Ich dachte, dass das Labeln, das ja im Prinzip auch aus Samen, aus Bhakchaks kommt, im Prinzip, dass es identisch ist. Okay.
Das Labeln kommt auch aus Bhakchaks, aber womit identisch, sag?
Mit der Sichtweise aus der Nogalschule.
Das,
also, ja. Also dass im Prinzip in beiden Fällen, ob jetzt das Speicherbewusstsein dazwischen geschaltet ist oder nicht, ist ja letztendlich die Wahrnehmung, so wie ich das jetzt verstanden habe, eigentlich immer von den Samen, die in dem Augenblick, wenn ich was wahrnehme, im Geist dann im Prinzip aufpoppen.
Genau, genau. Aber der Unterschied ist eben, dass die Mind-Only-School sagt,
das Objekt, das ich wahrnehme, ist Teil meines Kunshis, meines Bewusstseins. Und das sagen wir nicht.
Okay. Gut, danke.
Bitte.
Ich habe auch noch eine Frage, Silvia.
Gerne.
Ich würde gerne wissen, wir reden ja häufig von diesem Beispiel Joey im Vorleben, dem man danken kann für das, was man gerade erlebt. Ist das eine Vereinfachung oder kann das wirklich so sein? Weil mein Eindruck ist, wenn wir was von Karma hören oder lernen, dass im Prinzip zum Zeitpunkt des Todes ja schon sozusagen das nächste Karma fürs nächste Leben reift.
Richtig.
Nicht unbedingt eine Folge aus dem direkten Vorleben sein muss, außer diese vier Taten, die auf jeden Fall dazu zu einem bestimmten Karma führen vielleicht. Also ist das eine Vereinfachung, weil mich irritiert dann, so wie jetzt in den Hausaufgaben, glaube ich, las ich das zuletzt, ein Mönch, der schon weit gekommen ist und schon so viel Tolles erreicht hat und dann plötzlich sich ärgert über eine bestimmte Sache und die Folge ist dann 500 Wiedergeburten als XY in irgendeiner schlechteren Form. So, da bin ich dann immer so ein bisschen demotiviert, weil ich mich denke, was habe ich schon alles Schlimmes in diesem Leben gemacht, bevor ich wusste, wozu es führt und lohnt es jetzt den Aufwand überhaupt fürs nächste Leben? Also so ein bisschen platt gesagt.
Ja. Also, okay, da stecken ja mehrere Details drin. Ich würde jetzt dazu Folgendes sagen. Ich glaube, dass diese Geschichte mit Joey natürlich auch in gewisser Weise eine Vereinfachung ist. Aber was mir dazu einfällt, ist, wenn wir morgens Yoga machen oder eine Tonglen-Praxis oder so, dann stimmen wir uns auf eine Frequenz, auf eine bestimmte Frequenz ein und andere Samen reifen. Freundlichere, bessere Samen reifen. Und ich glaube durchaus, dass wir dadurch dann eben bestimmte Bakchaks aus vielleicht auch mehreren Existenzen aktivieren können. Mhm. Macht das Sinn?
Ja.
Und das andere ist, dass es wirklich, ich glaube, wir müssen das einfach auch hören und immer wieder uns bewusst machen, dass es auch eine, um so eine Ausdauer zu entwickeln. Also es ist nicht so, dass wenn wir das einmal hören und wir führen unser Six Times Book seit, was weiß ich, 10 Jahren, dass wir dann einfach gefeit sind. Das ist einfach nicht so. Sondern es gibt, das ist ein langer Weg und das müssen wir einfach wissen, um auch diese Kraft, diesen langen Weg immer weiter zu gehen und auch Rückschläge oder Durststrecken und so weiter auszuhalten und trotzdem dabei zu bleiben. Also finde ich, also für mich haben diese Warnungen, diese kleinen Geschichtchen immer diesen Effekt, dass mir das, das so ein bisschen auch so eine Demut beibringt, sozusagen. Und andererseits ist es so, dass wenn man, es heißt in den Schriften auch, dass wenn man ein bestimmtes Verständnis der Leerheit hat und das noch vor dem Pfad des Sehens, man nicht mehr in den niederen Reichen geboren wird. Das ist dann wieder das, was uns Hoffnung gibt. Macht das Sinn?
Ja, das macht Sinn. Und was ich mir zu diesen Geschichten, die ich jetzt gerade gesagt habe, manchmal einfällt, ist, vielleicht hat auch ab einer bestimmten Stufe der Erkenntnis oder des Verständnisses dann auch ein schlechterer Gedanke vielleicht auch mehr Kraft.
Oh ja, bestimmt.
Dann ist, ja.
Absolut, okay. Genau.
Ja. Ja, danke.
Okay, noch was?
Silvia?
Ja?
Wie ist deine Erfahrung? Ich meine, du studierst ja schon viele Jahre und sehr intensiv. Und was machst du eigentlich mit anderen wissenschaftlichen, unter Anführungsstrichen, Erkenntnisse? Sei es aus den Bereichen der Naturwissenschaft oder Psychologie, Sozialwissenschaft, whatsoever. Ich frage deswegen, weil da gibt es ja diverseste Konzepte, die ja nicht unbedingt, sehr förderlich sind für ein gutes Leben und trotzdem werden sie als wahr angesehen und gleichzeitig können sie total gegen unsere buddhistische Philosophie jetzt gehen. Wie machst du das? Ich meine, schottest du dich komplett ab vor anderen Themen oder schaust du es dir an und sagst, okay, was kombiniert gut dazu und was passt gar nicht?
Also, ich glaube eher Letzteres. Ne? Mhm. Und es gibt ja der Dalai Lama, seine Heiligkeit der Dalai Lama ist da ja sehr rege und in regelmäßigen Kontakt mit vor allem Neurowissenschaftlern aus allen Herren Länder und zum Beispiel mit der Direktorin von dem Max-Planck-Institut, die arbeiten sehr eng zusammen und untersuchen, was macht zum Beispiel Meditation, wie wirkt sich das auf unseren Geist aus, auf die Menschen aus und so weiter. Und ich glaube, dass viele dieser Sachen gar nicht so, also die empfinde ich nicht als konträr zu dem, was wir hier im Buddhismus lernen. Und der Dalai Lama sagt, dass wenn die Wissenschaft tatsächlich beweisen kann, dass bestimmte Dinge falsch sind, dann müssen wir Buddhisten unsere Sichtweise überprüfen.
Okay, das ist für mich total auffällig, also in den letzten Jahren, das ist ja faszinierend, wie sehr das plötzlich zusammengeht.
Ja, ne? Ja,
genau. Ja, super, es ist genial. Und trotzdem gibt es aber immer wieder noch Sichtweisen, die irgendwie gar nicht gehen. Ne?
Also, klar.
Okay.
Ja. Genau.
Aber das heißt, eher sozusagen geht der Dalai Lama das aus der Richtung an, dass er sagt, okay, wenn die Wissenschaft etwas beweisen kann, dass etwas nicht stimmt, dann muss man das Konzept sich neu anschauen.
Genau.
Mhm. Okay.
Genau, richtig. Ja, das sagt er. Großer, großer Mann, ne?
Ja, cool, super. Ja. Danke, ja.
Ja, gerne.
Gibt es da schon Literatur drüber? Also
ja, ganz viel. Das heißt, kannst du mal googeln, mindlifeinstitut.org.
Wie?
Mindlife. Also Geist und Leben.
Ja, okay.
Und da gibt es ganz großartige Bücher.
Super, ja.
Ja. Und Vorträge und alles Mögliche.
Okay, super. Dankeschön.
Okay, meine Lieben, ich werde jetzt die Dedication sprechen, aber ich bitte euch, vielleicht auch nochmal auf die Frage ganz am Anfang, so viel es geht zu rejoicen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Also das eine ist, dass wir gutes Karma haben, dass wir mit dem Dharma auf diese Weise in Kontakt sind. Aber das andere ist, dass wir durch dieses Studieren, durch das Lesen, durch das Hausaufgaben machen, die analytische Meditation und so weiter, wirklich ganz enorm viel gutes Karma auch kreieren. Bitte erfreut euch dran. Und also vielleicht nochmal zu dieser Anfangsfrage, ein Gegenmittel gegen dieses sich abwerten und sich selber immer wieder runtermachen, ist wirklich das Rejoicen. Und ich glaube, alle von uns, die das jetzt schon kennen und versuchen zu praktizieren, wissen, wie leicht sich das anhört und wie unendlich schwer das ist, das wirklich regelmäßig zu machen in der Praxis. Und es gibt ich glaube, im nächsten oder im übernächsten Teaching, auch im Reading, ein wunderbares Beispiel dafür, ja, wie viel man damit gewinnen kann. Ja. Also, rejoiced, bitte. Ach so, und dann nach einem Gespräch gestern wollte ich noch mal sagen, also es ist so, dass ihr möglichst nach der Klasse mit dem Reading beginnen solltet, weil Teile der Hausaufgabe beziehen sich auf das Reading. Zum Beispiel soll man ja auch Textpassagen mal auswendig lernen und so weiter. Also das solltet ihr möglichst bald euch zu Gemüte führen. Okay. By the goodness of what I have just done, may all beings complete the collection of merit and wisdom, and thus gain the two ultimate bodies that merit and wisdom make. Meine Lieben, das war's für heute. Und ich wünsche euch eine wunderbare Woche.